Fangen wir mal an. Wir haben dann sozusagen ein Grundsatzthesenpapier dazu verfasst, was jetzt sozusagen im vorläufigen Stand fertig geworden ist. Und es trägt sozusagen die Überschrift, die Welt steht in Flammen, aber wird schon laufen, zur Notwendigkeit einer demokratischen Planwirtschaft in Zeiten der Klimakatastrophe. Das fasst so ein bisschen zusammen, was jetzt schon gesagt wurde in der Einleitung, dass wir alle sehen, jeden Tag und selber wahrnehmen und wie sich sozusagen die Erderwärmung immer weiter zuspitzt und es ja auch diverse große soziale Bewegungen dazu ja auch gibt, die Klimabewegung, die dann in Teilen aber jetzt auch schon so ein bisschen leicht am Abebben oder vielleicht, man könnte auch sagen, vielleicht so am Feststecken ist. Und sozusagen trotzdem, dass eigentlich die sozusagen sich Wissenschaft auch die im Grunde genommen darüber einig ist, woran liegt es? Also es ist ja jetzt kein Mysterium mehr, ein großes irgendwie der CO2-Ausstoß. Und auch die Politik letzten Endes eigentlich das Ziel und sozusagen die Notwendigkeit eigentlich positiv im Wesentlichen bestätigt. Und es gibt jährliche Klimaschutzkonferenzen. Und es wird ein Abkommen nach dem anderen unterzeichnet und es ist eigentlich dauerpräsent überall. Aber trotzdem gibt es eigentlich keinen Durchbruch. Im Gegenteil, es steckt so ein bisschen fest. Und wir stellen eben halt auch fest, dass es eben in der Klimabewegung sozusagen oder auch überhaupt in den sozialen Bewegungen dazu keinen so ein richtig visionäres, positives Ziel gibt, wie man denn diese Schwierigkeiten jetzt eigentlich überwinden könnte. Und da die Klimakatastrophe ja aber dringend ist und sozusagen ja existenziell uns bedroht, muss man sich ja dann doch auch mal damit auseinandersetzen. So im ersten Teil, den ich jetzt vorstelle, beschäftigen wir uns sozusagen mit der analytischen Herleitung und der Kollege macht dann im zweiten Teil sozusagen mit unseren Schlussfolgerungen daraus weiter. Es ist so, dass wir eben, wie ich gesagt habe, in der Klimabewegung oder generell auch in dem medialen Diskurs und so weiter häufig dann natürlich so ein bisschen drüber sinniert wird, woran liegt es denn, dass es eigentlich nicht weitergeht. Und dann haben wir eigentlich festgestellt, es gibt so zwei, drei Hauptstränge, in denen dort argumentiert wird, woran es denn liegen könnte. Das eine ist eben sozusagen, dass man sagt, okay, es gibt irgendwie so die Politiker, Politikerinnen, vielleicht auch manchmal nur bestimmte oder einzelne, die sind uneinsichtig, die wollen nicht das, was wir wollen, die wollen das nicht umsetzen, die sind zu bequem oder haben zu viel eigene Interessen. Und dann gibt es natürlich den Klassiker, dass man eben den Lobbyismus anprangert, der Erdölkonzerne oder des fossilen Imperiums oder was auch immer. Und dann gibt es natürlich auch so einen Trend, eben sozusagen auch so ein bisschen das zu psychologisieren. Also irgendwie der Mensch selber ist zu bequem und wir es widerstrebt uns, der Mensch will nicht verzichten und so weiter. Und das ist natürlich im Kern, steckt da alles ein bisschen was Wahres drin. Aber sozusagen die Kernanalyse, dass natürlich der Kapitalismus sozusagen als Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung das Problem ist, was eben sozusagen eine Veränderung verhindert systemisch, das wird eben so ein bisschen weitgehend auch umschifft und darum wollen wir das jetzt eben analytisch mal ein bisschen aufziehen. Wir haben ein paar Grafiken da mitgemacht. Ich hoffe, man kann das einigermaßen gut erkennen und lesen. Also es kommt jetzt nicht so auf die Details an, nur so ein bisschen zur Veranschaulichung. Also die erste grundlegende Ding, was man einfach sich klar machen muss, ist sozusagen der Zusammenhang, der Wirkzusammenhang zwischen dem Treibhausgasausstoß und eben dem Kapitalismus. Und der liegt eben darin begründet, dass der Kapitalismus Energie und sozusagen die Benutzung von Energie als Antrieb benötigt, wie wir als Menschen die Luft zum Leben. Er kann nicht ohne Energienutzung auskommen. Man sieht hier sehr schön auf dieser Grafik auf der rechten Seite ist der weltweite Primärenergieverbrauch in den letzten 150 Jahren, also seit Mitte des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 19. Jahrhunderts. Und also sozusagen zu der Zeit, wo sozusagen die moderne kapitalistische Produktion, Erfindung der Dampfmaschine und so weiter durchgesetzt hat. Und da sieht man, dass es eben dann sozusagen seitdem eigentlich erst ansteigt. Man kann eigentlich sagen, sozusagen die ganze vorige Menschheitsgeschichte war mal eigentlich irgendwo ganz fast unten auf der Nulllinie, ne? Also es gab halt, wurde ein bisschen Holz verbrannt und so, aber das war es dann auch. Und ab Mitte des 20. Jahrhunderts, eigentlich ab dem Ende des Zweiten Weltkriegs oder also ab der Nachkriegszeit, sieht man dann, wie die Kurve über alle diese Energieträger hinweg sozusagen durch die Decke geht und mit ungebrochenem Trend. Und das ist eben halt die Zeit, wo dann sozusagen der Erdölteil, es ist diese grüne Fläche, eben dann zum ersten Mal sehr stark in die Nutzung reinkam. Es ist eine unauflösliche Wechselwirkung, deswegen sagen wir, der benötigt die Energie. Und das erläutern wir dann eben jetzt im Folgenden auch nochmal, sozusagen zugleich Ergebnis als auch Auslöser der Kapitalismus dieses stetig steigenden Energieverbrauchs, ne? Also er löst es aus, indem er eben dauernd neue Produkte, Anwendungen und so weiter schafft, verfügbar macht, absetzt in der Breite. Und damit sozusagen immer neue Nachfrage schafft. Und gleichzeitig ist er natürlich auch das Ergebnis dessen, dass eben in den industriellen Prozessen dauernd so viel verbrannt werden muss. Dann ist es wichtig zu sagen, jetzt ist ja in aller Munde das Thema oder das Stichwort Energiewende. Also alle reden darüber, wie können wir umstellen irgendwie auf erneuerbare Energien. Und eine Erfolgsmeldung in den Medien jagt da die nächste. Jedes Jahr heißt es neuer Rekord beim Zubau. Es sind so und so viele Anlagen wieder in Betrieb gegangen und alle sind ganz begeistert. Die ganze Politik fokussiert sich auf das Thema, wie können wir irgendwie Windkraft oder Solarkraft oder sowas fördern. Und bei all diesen Erfolgsmeldungen geht aber so ein bisschen das Gefühl für die Realität dann verloren. Wo stehen wir denn eigentlich? Und da sieht man, dass wir eigentlich ganz am Anfang stehen. So, ne? Also es ist eigentlich überhaupt noch fast gar nichts passiert. Und man sieht, dass das jetzt hier der Verbrauch sozusagen hier, der besteht. Jetzt mal auf, muss ich ganz kurz überlegen, das war, glaube ich, war das jetzt weltweit? Oder war das? Nee, das war Deutschland. Wie sozusagen, was alles an Energie oder wo sich die Energie, die wir verbrauchen, zusammensetzt. Ne? Und dann sieht man hier oben dieser kleine grüne Block, das sind die erneuerbaren Energien. Die Grafik ist jetzt schon 2 Jahre alt, hat sich aber jetzt nicht viel getan in Größenordnungen. Liegen wir also bei unter 20% unseres sogenannten Primärenergiebedarfs, also dessen, was sozusagen verbraucht wird, damit am Ende irgendwelche Waren, Dienstleistungen entstehen können. So, und diese 20% sind sozusagen das, was eben in dem medialen Diskurs immer ein bisschen untergeht. Also, und ne, im medialen Diskurs sozusagen diese Erfolgsmeldungen konzentrieren sich eigentlich immer nur auf diesen grünen Block, weil dort passiert sozusagen in Anführungszeichen relativ viel, sozusagen das, worauf sich diese Meldungen beziehen, aber eigentlich sozusagen 80% unseres gesamten Energieverbrauches. Der ist davon überhaupt nicht irgendwie tangiert, so, ne? Und das heißt, was ist eigentlich der Rest? Naja, das ist eben alles, was nicht Strom ist. Also Wärmeerzeugung und vor allem in den ganzen industriellen Prozessen, wo natürlich viel auch fossile Rohstoffe einfach den ganzen Tag verbrannt und benötigt werden, Transportwesen, Verkehrswesen und so weiter. Wenn man jetzt in diesen grünen Block nochmal reinguckt, was heißt eigentlich überhaupt erneuerbar, dann ist es noch deprimierender, weil unter dem Begriff erneuerbar, also das ist jetzt sehr klein, aber das ist jetzt auch nicht entscheidend, was da im Einzelnen steht. Wichtig ist eigentlich, dass man mal sieht, es ist ja ein bisschen eine Definitionssache. Da ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja auch politisch einfach unter dem Label einfach sehr viel gebrandet worden, was eigentlich bei näherem Hingucken gar nicht so richtig erneuerbar oder auch zumindest, sagen wir mal, nicht richtig sauber im Sinne von dem ist, was verstehen wir eigentlich unter erneuerbaren Energien, wenn wir alle uns irgendwie so in die Zeitungen aufgucken, aufschlagen und lesen und denken irgendwie, ah, schön, Sonnen- und Windkraft. Nee, 50%, das ist so diese grüne Kurve, ja. 50 oder knapp 50% waren es von dieser grünen Fläche bei den Erneuerbaren sind Biomasse. Und Biomasse, das ist ja ein durchaus problematisches Thema. Ja, da steckt alles Mögliche drin, da steckt Holzverbrennen drin, da steckt vor allem aber auch dieses ganze Thema drin, Biogasanlagen, aus die dann verstromt werden, E10, so Biokraftstoffe, ja, was unter E10 an der Tankstelle gibt, also wo alle denken, irgendwie ist ja super grün, aber eigentlich muss ich dafür schon von vornherein einen Haufen sozusagen problematische Dinge berücksichtigen. Ne? Ich muss diese ganzen Energiepflanzen irgendwo anpflanzen. Das ist ja auch politisch ein sehr heikles Thema, weil man sich eben überlegen muss, wo ich diese ganze Energiepflanzen anpflanze, Mais, Raps und so weiter, kann ich keine Lebensmittel mehr anpflanzen. Das heißt, ich muss die ganzen Lebensmittel importieren und dann verbrenne ich sie eigentlich nur anschließend, die erzeugten Lebensmittel, die man eigentlich auch essen könnte. Und deswegen bleibt sozusagen dieser Rest übrig. Und wenn man das jetzt zusammenzählt mit der Folie, mit den 20% von vorher, sieht man, wir liegen eigentlich nur so ungefähr bei 10% dessen, was, wenn wir jetzt Solar- und Windkraft mal das nehmen, worunter sich die meisten Leute wirklich was vorstellen können, unter erneuerbare Energie, was auch wirklich emissionsfrei ist und wo sozusagen nichts entsteht. Weil natürlich auch bei diesem ganzen Biomassezeug gibt es haufenweise Treibhausgase, die trotzdem freigesetzt werden. Und dann bleiben sozusagen nur noch 10% übrig. Was auch noch abzuziehen ist, ist eben der kleine Teil, der in Deutschland auch eigentlich schon am Ende ist, ist noch die Wasserkraft. Ja, Wasserkraftwerke, die sind riesengroß und man kann eigentlich keine mehr bauen. Also wenn man irgendwo eins errichten wollen würde, würde das riesige andere ökologische Probleme mit sich bringen und natürlich auch großen Protest, weil es halt ein großer Eingriff in die Natur ist. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, es sind eigentlich, wir stehen bei 10% unseres gesamten Energiebedarfs in Deutschland, den wir bisher mit Wind und Sonne erzeugen. Und wenn wir weltweit gucken, dann sieht es noch schlimmer aus. Man sieht mal hier, rechts ist die Säule aus dem Jahr 2020 und links von 1973, also 50 Jahre davor. Da sieht man, erstmal hat sich der Energieverbrauch mehr als verdoppelt, das ist jetzt weltweit, ja. Und der Anteil der Erneuerbaren dort ist sozusagen noch deutlich geringer und der hat sich eben überhaupt nicht Schritt gehalten sozusagen mit dieser Verdopplung, sondern der ist eigentlich sogar im Prinzip fast eher rückläufig gewesen. Das heißt, also im weltweiten Maßstab, und darum geht es ja bei der Klimakatastrophe, ist es tatsächlich noch fast vernachlässigbar, kann man sagen, das, was erneuerbar erzeugt wird. Was auch noch wichtig ist zu sagen, dass es natürlich auch noch abseits der Energieversorgung Treibhausgasemissionen gibt, also wo wir sozusagen gar nicht durch Energieverbrauch was machen, sondern einfach durch Produktionsprozesse. Und ganz prominent ist natürlich da vor Augen die Landwirtschaft. Ja, in der Landwirtschaft werden in ganz großem Maßstab zwar nicht so viel CO2, aber eben Methan oder die Stickstoffmonoxid, auch bekannt als Lachgas, eben freigesetzt, vor allem natürlich in der Tierproduktion, aber auch durch den Dünger, der dann je nach Pflanzen und so weiter dann entsprechend aus dem Boden wieder entweicht. Das ist also ein ganz großer sozusagen Treibhausgasbeteiligter, wo noch nicht mal Energie sozusagen verzeugt wird und den haben wir hier noch gar nicht berücksichtigt. Ebenso ist es ein Thema, dass natürlich auch die fossilen Rohstoffe wie Kohle, Erdgas und Öl ja nicht nur zur Energie Erzeugung verstromt und verbrannt werden, sondern sie dienen ja auch als Ausgangsrohstoffe, um Materialien herzustellen. Stahl, die ganze Stahlindustrie, große Teile der chemischen Industrie, alles, was in der chemischen Industrie erzeugt wird, Plastik, Kunststoff und so weiter, alles auf Basis fossiler Rohstoffe. Und da wird sozusagen auch nochmal ein ganzer riesengroßer Batzen an Treibhausgasemissionen damit verbunden. Was ist ein weiteres Problem auf dem Schritt zur Energiewende? Das geht ja auch durch alle Medien und Diskussionen, ist die Unstetigkeit bei Wind- und Sonnenkraft und die ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Gegner bringen das natürlich immer sehr gerne vor und damit haben sie natürlich im Grunde auch erstmal recht, ja. Wenn die Sonne nicht scheint und wenn der Wind nicht weht, dann habe ich erstmal keine Energie da. Und das ist sozusagen erst bei der Sonne erstmal tageszeitlich augenfällig und dann ist es natürlich jahreszeitlich so. Und das ist natürlich jetzt für uns als jetzt mal einzelne Menschen, könnte man das vielleicht irgendwie versuchen aufzufangen. Aber im kapitalistischen Wirtschaftssystem ist das sozusagen eigentlich ein Ausschlusskriterium, weil eben der Kapitalismus die Wirtschaft nicht darauf warten kann. Wir haben jetzt mal irgendwie ein paar Tage diese Dunkelflaute, gibt es ja da dieses schöne Stichwort dafür. Jetzt produzieren wir halt mal ein paar Tage lang nichts. Ja, dann gibt es ein Riesenproblem. Und sie können nicht mehr produzieren, sie können nichts mehr absetzen. Es kommt dann sofort sozusagen zu krisenhaften Entwicklungen. Und sozusagen die Möglichkeiten, das irgendwie dem sozusagen technisch zu begegnen, was da wird ja immer sehr viel dann davon geredet, eben, ja, gut, dann müssen wir halt die Energie dann speichern und so weiter, damit wir sie dann abrufen können, wenn sozusagen wenn die Dunkelflaute dann da ist. Aber das sind natürlich alles auch Dinge, die noch sehr, also muss man wirklich sagen, in den Kleinkinderschuhen, würde ich sagen, stecken. Also alles, was es an Speichertechnologien gibt, das ist ja selbst im Hausgebrauch, jetzt wenn man irgendwie zu Hause Solaranlagen hat oder so, ist das ja fast noch nicht realisiert, geschweige denn eben im großen industriellen Maßstab. Und es ist eigentlich nicht absehbar, dass man dort in irgendeiner relevanten Form in den nächsten Jahren auf einen nennenswerten Zuwachs eigentlich kommen könnte. Es gäbe sowas, was es schon gibt, das sind die Pumpspeicherkraftwerke, das ist das, was wir gerade schon hatten mit der Wasserkraft, aber das war's. Davon kann man eben auch nicht unbegrenzt mehr bauen und damit wird es eben sozusagen schwierig. Also wir haben mal dann auch recherchiert und so weiter, Produktionsanlagen für diese Themen, man will irgendwie das in Wasserstoff umwandeln, das dann als Wasserstoff zwischenspeichern und anschließend wieder rückformen und so weiter. Solche Produktionsanlagen gibt es bisher kaum. Man müsste sie eigentlich verzehntausendfachen, um irgendwie annähernd auf diese Leistungsstetigkeit, auf die die Industrie und der Kapitalismus sozusagen eigentlich angewiesen sind, irgendwie herstellen zu können. Was auch noch fehlt, ist eben, dass es eben dann der elektrische Strom sozusagen transportiert werden muss, eben damit man diese sozusagen Flauten an bestimmten Stellen, also was weiß ich, bei uns in Deutschland scheint gerade eben keine Sonne, aber wir hätten jetzt irgendwie in Spanien unsinnige Mengen Solarfelder installiert und die hätten im Überfluss, aber das muss eben dann hierher transportiert werden und dafür bräuchte es eben einen Ausbau sozusagen dieses internationalen Energie-Elektrizitätsnetzes. Und da sieht man auch die Planungen, was man dafür machen müsste, wo wir eigentlich stehen müssten. Für die ganzen Zielsetzungen sind wir also sozusagen ganz weit hinterher. Ende September 23 lagen wir hier 7 Jahre und 6.000 Kilometer hinter dem Plan. Also da gibt es überhaupt keinen realistischen Zeitplan, wie man überhaupt in die Nähe kommen will. Und dann muss man eben immer sehen, das wäre ja dann eben sozusagen immer nur der aufholende Prozess, aber im Kapitalismus müssen wir eben immer mehr Energie verbrauchen und deswegen wäre damit auch nie Schluss an der Stelle. Das fassen wir jetzt dann in der Folge hier jetzt nochmal zusammen. Das waren sozusagen jetzt die technologischen Parameter und man kann eigentlich sagen, wir befinden uns eigentlich auf den ersten Metern eines Marathons, den wir eigentlich erledigen müssten, nur um das heutige jetzt schon umzusetzen, der Energielevel irgendwie auf erneuerbar umzustellen. Und trotzdem ergehen sich eben alle immer in diesen Hoffnungsmeldungen irgendwie, es gab wieder einen Zuwachs und da haben wir wieder eine Anlage in Betrieb genommen und so weiter und so fort. Und die Klimakatastrophe schreitet eben jedes Jahr schneller voran. Und trotz dieser ganzen Abkommen und Klimakonferenzen und so weiter passiert eben nichts. Und warum passiert nichts? Weil natürlich das Thema Kapitalismus dort nicht thematisiert wird. Alle wollen daran festhalten und sie wollen auch nicht, dass es diskutiert wird. Und warum ist eigentlich jetzt der Zusammenhang sozusagen so entscheidend? Es gibt im Kapitalismus einen Wachstumszwang, der ist ihm eingeschrieben. Also er muss sozusagen wachsen auf Gedeih und Verderb. Wenn er das nicht mehr tut, dann kommt es zu krisenhaften Entwicklungen. Und deswegen gibt es sozusagen die häufig auch hört es manchmal eben halt dann auch so im Bürgerlichen oder teils bis auch in die Klimabewegung rein, dann in irgendwelchen Diskussionen verfängt dann häufig so die Argumentation, ja, gut, das ist doch hier mit dem Bruttoinlandsprodukt, dann warum fokussieren sich alle da so drauf? Ist das irgendwie ein verrückter Glaubenssatz, dass das irgendwie immer steigen muss? Lassen wir das doch einfach auf dem Niveau, gehen wir doch einfach von diesem Wachstumsziel weg, irgendwie so, ja, gibt es immer so eigenartige Ansätze, irgendwie so Begriffe, dass das Bruttoglücksprodukt oder so statt des Bruttoinlandsprodukts. Aber was würde passieren, wenn wir das nicht mehr machen würden, sozusagen als Gesellschaft? Dann würde sozusagen innerhalb kürzester Zeit eben diese Ordnung in sich zusammenfallen und es käme eben zu krisenhaften Problemen. Ne? Also eine Volkswirtschaft sozusagen, ein gesamter Staat, die Wirtschaft eines Staates kann ohne Wachstum, wenn sie sozusagen, kann sie ihr Kapital nicht mehren. Das ist aber der Antrieb des Kapitalismus. Er muss sein Kapital immer mehren. Er kann es nicht einfach parken und sagen, jetzt reicht's, ist gut. Er kann Kredite nicht mehr zurückzahlen, er kann keine Investitionen tätigen, es gibt keine Nachfragesteigerung mehr und in der Folge ist sozusagen der wirtschaftliche Niedergang eigentlich unausweichlich und das bedeutet im Klartext auch, der Staat ist über die Steuereinnahmen davon abhängig, er kann sozusagen seine ganzen sozialen und staatlichen Leistungen nicht mehr aufrechterhalten und es kommt natürlich in erster Linie zunächst mal auch zu Massenarbeitslosigkeit, weil eben Jobs verloren gehen. Das ist ja sozusagen auch der Punkt, wo sozusagen diese ganze Diskussion sich natürlich auch immer dreht. Ja, klar, jeder hat immer ein Interesse daran, ich möchte erstmal meinen Job nicht verlieren. So, und diese wachsende Weltwirtschaft sozusagen bedingt eben diesen wachsenden Ressourcenverbrauch. Es geht nicht anders. Es ist so, dass wir natürlich immer Effizienzfortschritte haben. Ne? Es wird irgendeine neue Technologie erfunden, mit der kann man sozusagen energieeffizienter produzieren oder es gibt energieeffizientere Antriebe oder was auch immer. Es wird also sozusagen Energie eingespart, aber das Kapital muss eben anschließend trotzdem verwertet werden. Und das heißt, es geht eigentlich immer mit einer Ausweitung anschließend der Produktion einher. Das heißt, das, was ich an Energieaufwand eingespart habe, wird anschließend durch eine Mehrproduktion wieder ausgeglichen. Also werden mehr Waren hergestellt und die Flüge gehen weiter, größere Distanzen und es ist sozusagen unausweichlich, dass man hier das wird praktisch immer wieder aufgehoben. Und wenn man eben, was wir auf der ersten Folie gesehen haben, in der Menschheitsgeschichte war es eigentlich immer konstant auf einem niedrigen Level und seit der Durchsetzung des Kapitalismus geht es nur noch eine Richtung mit dem Energieverbrauch nach oben. Dann gibt es diese Scheinlösung, die eben immer durch die Medien geht, die auch unter dieser Energiewende ja immer sehr stark propagiert wird. Das ist eben dieser grüne Kapitalismus. Können wir nicht diesen Green New Deal machen, unter dem das international propagiert wird? Das ist doch eine schöne Sache. Wenn wir schon dieses Wachstum brauchen, also wenn wir das sozusagen nicht überwinden können, ja, dann machen wir es halt alles mit erneuerbaren Energiequellen. Dann ist es ja nicht so schlimm. Aber das ist, wie wir gesagt haben, eben einmal das Problem der schwankenden und teuren Bereitstellung. Also die muss sozusagen immer da sein und sie muss auch billig da sein. Wir sehen heute eigentlich nur, das kostet alles Geld, diese ganze Umstellung. Die Energie wird immer teurer und damit ist sozusagen an der Stelle erstmal kein also sagen unter jetzt Kostengesichtspunkten erstmal nur Nachteile verbunden. Was man auch an der Stelle noch sehen muss, ist, dass natürlich für diese ganze Umsetzung wenn man eben Strom und Entschuldigung, Sonne und Windkraft, was weiß ich, dann gibt es ja schon diese ganzen Projekte, irgendwie man will ja die Sahara oder sowas zustellen, weil da scheint den ganzen Tag die Sonne, weil bei uns ist eben kein Platz mehr, bei uns scheint nicht genügend Sonne, es passt alles nicht. Und damit ist sozusagen an der Stelle auch so eine gewisse neokoloniale Politik natürlich auch verbunden, weil natürlich die Staaten des politischen Nordens, in Anführungszeichen, das Interesse haben. Die haben diesen großen Verbrauch, die brauchen diese ganze Energie und sie müssen ihn sich wieder sozusagen mit Rohstoffen und mit Flächenverbrauch im politischen Süden letzten Endes eigentlich sichern und schaffen damit sozusagen neue Abhängigkeitsverhältnisse. Und aus all diesen Gründen ist sozusagen es nicht möglich, eigentlich auf Dauer genügend erneuerbare Energie zur Verfügung zu stellen, um diesen kapitalistischen Bedarf dauerhaft zu decken. Dann gibt es immer noch diese Dinge, was jetzt auch leider wieder aufgewärmt wird. Ja, was ist denn mit der Atomenergie? Die ist doch irgendwie emissionsfrei und ist was ganz was Feines und so. Aber auch da ist es, selbst wenn man mal absieht sozusagen von den irrsinnigen Gefahren und der Endlagerproblematik, für die es bis heute keine Lösung gibt, gibt es auch davon sozusagen von den Rohstoffen, die man braucht, Uran, einfach weltweit zu wenig, um hier auf diesen weltweiten Bedarf, also es ist ein lächerlich kleiner Anteil Atomenergie, zu kommen. Und man müsste eben so viele Kraftwerke bauen, das ist sozusagen überhaupt nicht realistisch irgendwie in irgendeiner Zeitschiene zu fassen. Deswegen sagen wir, der grüne Kapitalismus ist ein Widerspruch in sich. Es ist, diese beiden Wörter gehen eigentlich nicht zusammen. Und wir sehen dann, genau, das muss ich hier noch ergänzen, vor der nächsten Folie, dass sozusagen erst, sagen wir, kommt der Wettbewerb, dann die Einsicht, das ist das zweite Problem. Neben diesem Wachstumszwang, muss man kurz auf die Uhr gucken, ja, haben wir natürlich auch das Problem, man könnte jetzt ja sagen, naja, geht doch mal ein Land irgendwie mit gutem Beispiel voran, dann folgen vielleicht alle. Und das geht aber nicht, weil ja alle Länder weltweit in diesem kapitalistischen System sozusagen verhaftet sind und damit untereinander im Wettbewerb stehen. Das heißt im Klartext, ne, wenn jetzt irgendein Land eben beschließt, okay, wir verbrauchen weniger Energie oder wir stellen irgendwie um und auf Erneuerbare und damit haben wir sozusagen höhere Energiekosten als alle anderen, dann verteuern sich natürlich die eigenen Produkte dieses Landes. Das Land ist aber darauf angewiesen. Gerade Deutschland ist es ein besonders extremer Fall. Als Exportweltmeister ist er darauf angewiesen, seine Produkte so günstig wie möglich in alle Welt zu exportieren. Und ist umgekehrt eben darauf angewiesen, sozusagen auch sehr, sehr viele Sachen natürlich zu importieren, die wir gar nicht haben. Und das geht natürlich allen Volkswirtschaften im Grunde genommen so, dass sie Außenhandel betreiben müssen. Jeder braucht was vom anderen und muss was exportieren und importieren. Und damit stehen alle letzten Endes immer in diesem Wettbewerb. Sie müssen so billig wie möglich für den Weltmarkt produzieren. Und keiner kann es sich leisten, auf Dauer sozusagen bei den Energiekosten irgendwie zu hoch zu liegen. Wir sehen das an einem schönen Beispiel jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, ist ja das Thema der Gaslieferungen aus Russland sehr stark wieder ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Die gab es immer und die gibt es immer noch. An denen hat sich nichts geändert. Wir halten alle dran fest und es hat diesen einen Grund, obwohl sozusagen die Politik eigentlich die russische Volkswirtschaft irgendwie sozusagen in die Knie zwingen will. Das Erdgas wird weiterhin gekauft, weil wir es uns nicht leisten können, auf dieses billige Erdgas für unsere Produktion sozusagen in Deutschland oder in der EU zu verzichten. Und deswegen sehen wir natürlich jetzt schon die Teuerung, die damit schon einhergetreten ist, kommt bei allen an. Es gab überall Preisanstiege durch vor allem durch die Energie. Es ist jetzt schon sozusagen für alle schwierig, für die Wirtschaft als auch für die Verbraucher. Und es ist gerade mal ein ganz kleiner Teil, der sich da verteuert hat. Also das lässt absehen, was uns eigentlich noch bevorstehen würde, wenn wir es wirklich ernst meinen würden unter diesen Bedingungen. Und insofern ist auch dieses Argument, was man natürlich oft hört, so von Gegnern der Energiewende, so aus dem rechten Diskursspektrum, ja, kommt dann immer so irgendwie, Deutschland ist doch nur ein kleines Land und wir machen da so viel und wir können eh nicht die Welt retten und so, wir können da nicht immer alles alleine machen, ist das sozusagen ökonomisch betrachtet auch richtig, ja, es hat eigentlich null Effekt, wenn wir das alleine machen, weil wir eben nur in Anführungszeichen für 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. Es ist aber natürlich politisch ein durchsichtiges Argument, weil es ja im Grunde genommen davon ablenkt, dass man eigentlich Verantwortung übernehmen müsste und eben ein sozusagen irgendwelche anderen Handlungsalternativen dann eben erarbeiten müsste. Dann kommen wir noch zu zwei wichtigen Punkten, die uns natürlich jetzt auch zu der sozialrevolutionären Perspektive so ein bisschen hinführen. Die Ursache für diese ganze Misere, in die wir da geraten, liegt also, wie wir gesagt haben, im Kapitalismus und damit natürlich auch in den Ländern, die die kapitalistischen Zentren sind. Und die Auswirkungen, also wo schlägt die Klimakatastrophe am schlimmsten zu, jetzt schon und in Zukunft wahrscheinlich erst recht, die liegt eben in der sogenannten Peripherie, in erster Linie zunächst mal. Also dort, wo die Leute eh schon eigentlich nichts oder wenig nur beitragen dazu. Aber die haben eben die großen Konsequenzen zu spüren mit Überschwemmungen, mit Dürren und so weiter. Und man sieht halt auf dieser schönen Grafik, ja, es sind zehn Länder, die 2/3 der weltweiten CO2-Emissionen verursachen. Und wenn man jetzt mal von China und Indien, die da sozusagen unter diesen 10 sind die 2 bevölkerungsreichsten Länder drin, aber dann kommen haufenweise Länder, die jetzt zum Beispiel Deutschland taucht dort auf, die ganz sicherlich nicht zu den 10 größten Ländern der Welt gehören. Ja, also man muss mal sehen, Deutschland ist 1% der Weltbevölkerung sind Deutsche, also eine von 100 Leuten ist Deutscher, aber wir haben eben sozusagen einen Anteil von 2%, der sozusagen doppelt so hoch ist. Und wenn man mal zum Beispiel bei China und Indien die beiden zusammenzählt, ja, also das sind auch mal so Dimensionen, die, glaube ich, oft gar nicht so klar sind, Leuten hier, im deutschen oder europäischen Diskurs, China und Indien machen über ein Drittel der Weltbevölkerung aus. Ja, also jeder dritte Mensch wohnt in einem dieser beiden Länder. Und die haben sozusagen zusammen diese knapp 40%. Und das meiste davon geht auf China. Und Indien ist eigentlich, obwohl dort das der bevölkerungsreichste Staat mittlerweile ist, hat nur 7% dieser Emissionen zu verantworten. Also sozusagen, es gibt ein großes Ungleichgewicht, wie man sieht. Was man auch schön hier sieht, es gibt kein einziges Land aus Afrika, es gibt kein einziges Land aus Südamerika auf dieser Top-10-Liste. Und daran kann man schon sehr gut sozusagen erkennen, wo kommt eigentlich das Problem her und wer muss es aber ausbaden, wenn man dann sieht, wie viele Menschen wohnen denn in diesen ganzen Erdteilen. Und deswegen ist sozusagen diese ungleiche Verteilung, und das sehen wir, glaube ich, auf dieser Folie jetzt nochmal sehr schön. Bin ich verrutscht? Ja, danke. Sehen wir, die Klimakatastrophe ist eine Klassenfrage. Ja, in den Einzelvolkswirtschaften, natürlich bei uns, als auch natürlich im globalen Maßstab. Man sieht, ja, die oberen 10% der Weltbevölkerung nach Einkommen verursachen 50% der weltweiten CO2-Emissionen. Und die unteren 50%, also die ärmere Hälfte sozusagen der Weltbevölkerung, die zeichnen gerade mal für 8% der Emissionen verantwortlich ist. Das kann man also sozusagen fast vernachlässigen. Und diese Klassenfrage stellt sich natürlich auch im nationalen sozusagen, im Maßstab in den Einzelländern, ist auch klar. Ne? Also auch in Deutschland ist die Verteilung sehr ungleich, wenngleich sie im globalen Maßstab eben sehr hoch ist. Und das sehen wir dann auf dieser, ich glaube, das ist die letzte oder vorletzte von mir, dass wir bei den Da gibt es diese schönen Berechnungen, immer dieser durchschnittliche CO2-Fußabdruck, ja, Carbon Footprint pro Kopf, den halt verschiedene Institutionen und so weiter ausrechnen. Und der besagt eben, wer liegt in Deutschland bei ungefähr 10 Tonnen, das ist mal so gerechnet, mal so gerechnet. Da fließt ja jetzt eben interessanterweise das ein, was wir am Anfang bei diesem Energiebedarf von Deutschland nicht drin hatten. Denn nämlich da fließt natürlich alles ein, was wir importieren. An Produkten, die woanders zu hohem CO2-Ausstoß, zum Beispiel in China, produziert werden. Und da haben wir natürlich einen sehr großen Anteil. Da ist sozusagen zu sagen, klar, in diesen 10 Tonnen pro Kopf steckt natürlich drin, dass auch bei uns die Reichsten natürlich deutlich mehr als 10 Tonnen verbrauchen. Und natürlich die Ärmsten verbrauchen weniger als 10 Tonnen, das ist aber schon, sagen, schon der durchschnittliche Wert. Und selbst bei den Allerärmsten in diesem Land, also bei Leuten, die noch nicht mal eine Wohnung haben, bei Wohnungslosen, liegt der pro Kopf durchschnittliche Abdruck aber schon bei mehreren Tonnen. Ich habe es jetzt gerade nicht genau, aber es ist sozusagen deutlich mehr als eine Tonne. Und das kommt natürlich daher, dass natürlich auch Allgemeinverbrauch und so weiter natürlich da auch ein bisschen umgelegt wird. Und die wichtige Aussage ist, wenn man sozusagen diese CO2-Budgets, was man noch machen dürfte, sozusagen, um diese Ziele noch einzuhalten, dass man irgendwann auf diese Netto-Null-Emissionen kommt, also sprich, dass nur noch so viel CO2 freigesetzt wird, dass es wieder aufgefangen werden kann im ökologischen Kreislauf und nicht mehr wird, dann dürfte es in Deutschland, also letztendlich dann weltweit, eigentlich nur noch eine Tonne sein. Und eine Tonne ist ein Zehntel von diesen 10 Tonnen, die wir heute haben. Und es werden ja jedes Jahr mehr. Das heißt also, im Umkehrschluss bedeutet es, wenn wir diese Ziele erreichen wollen, muss sich pro Kopf, im Durchschnitt natürlich, das um 90% verringern. Und zwar schnell und zügig, weil es natürlich jedes Jahr anspruchsvoller wird. Und das betrifft alle Lebensbereiche. Man kann über die Berechnung streiten. Die ist dieser CO2-Fußabdruck eine sehr schematische Berechnung. Und der ist auch problematisch von der Entstehung her. Ich weiß nicht, ob alle wissen, wo der mal entstanden ist. Den hat ja die Firma BP, großer Erdölkonzern, mal eingeführt, um sozusagen von sich als großem Treiber der Klimakatastrophe abzulenken und zu sagen, nee, nee, es ist schon jeder von euch selber, der das Problem darstellt. Es ist euer Fußabdruck. Und damit ist sozusagen ja auch die Diskussion sehr stark hinverlagert worden in den letzten 20 Jahren. Was kann ich selber tun? Verbrauche ich selber zu viel? Muss ich irgendwie einmal weniger, einmal öfter Fahrrad fahren? Und da deswegen muss man den kritisch betrachten. Und was heißt es jetzt in der Schlussfolgerung, wenn man jetzt hier um diese 90% diesen Verbrauch verringern will, dann werden wir das ja irgendwie schaffen. Und das ist nicht, muss man sich einfach klar vor Augen führen. Wir hatten ja gesagt, viele oder eigentlich alles, was wir sozusagen im modernen Leben haben hier an Technik und alles, was natürlich auch in den Firmen sozusagen an Produktivitätsfortschritten jedes Jahr dazukommt seit dem 19. Jahrhundert, basiert auf der Ersatz von sozusagen menschlicher Arbeit durch Energienutzung, ja. Also irgendwelche Maschinen nehmen uns Arbeit ab und das bezahlen wir mit eben Verbrauch von fossiler oder welcher Energie auch immer. Und das bedeutet im Umkehrschluss, alles, was reduziert wird beim Energieverbrauch, ist die Rückabwicklung sozusagen. Das ist die Frage eben, wie macht man es dann? Da geht es dann gleich hier weiter. Aber es muss man sich klar machen, alles bedeutet, ich muss irgendwie das durch menschliche Arbeit wieder ersetzen. Und ein griffiges Beispiel dafür wäre zum Beispiel, weil da hatten wir ja vorher auch drüber gesprochen, wo wir ein großes Thema eben haben mit Ausstoß, wäre zum Beispiel die Landwirtschaft. Ja. In der Landwirtschaft haben wir eben diesen großen Einsatz von Maschinen und Kunstdünger und so weiter. Und wenn ich eben diese ganzen großen Maschinen und diese großen Flächen nicht mehr bewirtschafte, dann brauche ich eben viel mehr menschliche Arbeit, die das ersetzt. Oder ein anderes gutes Beispiel wäre, das habe ich jetzt an der Stelle ein bisschen unterschlagen gehabt, weil ja alle immer sagen, okay, wir zum Beispiel, wir investieren wahnsinnig viel in die Bahn, können wir nicht diesen ganzen motorisierten Individualverkehr, dieses Autofahren irgendwie auf Bahn umstellen, dann sind alle glücklich und zufrieden, die Bahn ist wunderbar. Und aber da muss man sich auch klar machen, die Bahn, also sozusagen als System, fährt ja auch nicht klimaneutral. Das heißt sozusagen, also auch nur eine 1:1-Umsetzung auf dieses Bahnsystem würde ja bedeuten, das weiß jeder aus dem, wenn er mal Bahn fährt, ist ja heute schon sozusagen am absoluten Limit und überlastet. Und da soll jetzt noch dieser ganze neue Verkehr noch drauf. Das heißt, ich muss Infrastruktur bauen, noch und nöcher. Das ist Stahl, das ist Beton für Fahrzeuge, für Schienen, für Gleise. Das muss dauernd immer ausgetauscht, neu gebaut werden. Also es ist schon ein ganz griffiges Beispiel, wo man sieht, wenn man da einfach sagt, alle, wir müssen jetzt in die Bahn investieren und so weiter. Ich muss diesen ganzen Stahl und Beton produzieren und das heißt CO2. Das heißt, ich muss erstmal irrsinnig viel CO2 freisetzen und wir reden nur von Deutschland. In anderen Ländern gibt es das noch nicht mal auf dem Level. Und deswegen ist das alles schwierig. Man muss das alles umstellen und an der Stelle sozusagen sagen, an allen Bereichen muss sich eigentlich die Nutzung verringern. Und das bedeutet im Klartext im Einzelnen letzten Endes immer Ersatz durch Arbeit.
Ja, das sieht ein bisschen scheiße aus, aber das kann man mal so festhalten, ist mehr oder weniger ein Fakt. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Wie jetzt vielleicht der erste Teil hoffentlich deutlich gezeigt hat, würden wir halt sagen, also es liegt jetzt halt nicht an dir, dir, dir und dir, sondern an den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen wir stecken, dem Kapitalismus. Zusammengefasst würden wir sagen, dass durch die Anarchie des Marktes, das heißt, ich produziere was und dann gucke ich, wo ich es verkaufe, entsteht Verschwendung einerseits. Zweitens muss immer wieder mehr produziert werden, weil die einzelnen Unternehmen sind in einem Wettbewerb miteinander. Und wenn jetzt ein Unternehmen sagt, so, nee, dann mache ich mal nicht mit, ich mache jetzt lieber Degrowth und produziere weniger, wird geschluckt oder geht unter. So. Durch diese Konkurrenz werden Unternehmen angetrieben, immer mehr zu produzieren. Mehr produzieren heißt mehr Ressourcen, heißt höherer Energieverbrauch. Das bedeutet eben einen Wachstumszwang. Und man kann praktisch dann zusammenfassen, dass nur jenseits dieser Gesetzmäßigkeiten, das heißt Kapitalismus, wäre es möglich, eine Gesellschaft zu gestalten, die nicht immer mehr verbraucht, mehr Ressourcen, mehr Energie, mehr Natur zerstört. Unsere eigenen Körper, ne? Burnout, Depressionen, körperliche Schäden, als auch die äußerliche Natur um uns herum. Das heißt, wir müssten uns irgendwie überlegen, wie wir es schaffen, eine Gesellschaft, eine Wirtschaft aufzubauen, in der wir vernünftig planen können. Also nicht sozusagen blind nach der Anarchie des Marktes, der anscheinend alles regelt, aber eigentlich nichts, sondern nach unseren Bedürfnissen und nach sozusagen den Maßstäben der Ökologie, in der wir uns bewegen. Weil die Natur ist jetzt nichts Äußeres, sondern wir sind sehr eng mit ihr verbunden, wie man ja deutlich sieht. Es gibt in der Geschichte der Linken verschiedene Modelle. die sich mit einer Alternative des Kapitalismus auseinandergesetzt haben. In all diesen Modellen war eins klar: Der Kommunismus oder Sozialismus oder der Anarchismus, das wird besser, das wird ein Schlaraffenland. Wir müssen weniger arbeiten, wir sind alle freier, keine entfremdete Arbeit mehr. Es gibt mehr zu konsumieren, weil es gibt keine Bonzen mehr, sondern der Reichtum wird gleichmäßiger verteilt und so weiter. Das klang und klingt immer noch sehr gut. Allerdings haben sich die Maßstäbe, sozusagen das Koordinatensystem, in dem wir uns jetzt bewegen, mit der Klimakatastrophe leider verändert. Die Berücksichtigung natürlicher Grenzen, was gerade eben der Genosse ausgeführt hat, ist essentiell. Das heißt, so etwas wie die Sowjetunion, wo es hieß, Produktivkraftentwicklung, immer mehr, 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 größer, 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 so das Paradigma, das ist nicht mehr möglich. Und weniger arbeiten, wahrscheinlich nicht. Das ist bitter, aber wird wahrscheinlich so sein. Liegt vor allem wahrscheinlich an der Landwirtschaft. Also im Prinzip, weniger Energie heißt mehr Arbeit. Ja. Das Ding ist, wir sind der Überzeugung, dass eine zukünftige Gesellschaft nicht mal einfach so geplant werden kann. So, wir überlegen uns das, das, das und dann wird das so umgesetzt. So hat es noch nie funktioniert. Aber wie schon zu Anfang gesagt worden ist, wenn wir mal eine soziale Bewegung haben und die kommt ins Rollen und es stellt sich vielleicht sogar die Machtfrage, wer weiß, ja, was macht man denn? So, okay, wir wollen keinen Kapitalismus. Okay, das heißt, man besetzt vielleicht Betriebe oder man stürmt irgendwelche politische Institutionen und so weiter. Aber was macht man dann? Wie organisiert man das? Und wir sind der Überzeugung, dass solche Entwürfe jetzt nicht sozusagen von A nach B führen, aber es braucht solche Entwürfe, um überhaupt irgendwie grob eine Orientierung zu bekommen, überhaupt auch eine Strategie zu entwickeln. Und gleichzeitig können solche Entwürfe auch ein organisatorisches Potenzial beinhalten. Das heißt, wir finden jetzt das, was Labanda Waga gesagt hat, richtig klasse, demokratische Planwirtschaft, spitze, ich mache da mit. Oder es gründen sich Gruppen, die und so weiter, oder man trägt es halt auf die Arbeit, wo man gerade eben lebt. Als wir begonnen haben, uns damit zu beschäftigen, haben wir uns erstmal diese klassischen sozialistischen Entwürfe angeguckt, die es da im 20. Jahrhundert gab. Ein Modell fanden wir besonders interessant von der Gruppe Internationale Kommunisten, GIK, von 1935. Und die waren der Überzeugung, dass wenn wir nicht Geld oder also Wert, nicht Geld als zentrale ökonomische Einheit nehmen, sondern Arbeitszeit und dann noch die Gesellschaft umstrukturieren, dann haben wir das Problem gelöst. Dann haben wir keinen Wachstumszwang mehr, keine Konkurrenz, keine Anarchie des Marktes. Wir können eine Planwirtschaft aufbauen auf Basis von Arbeitszeit. Ne? In jedem Produkt steckt ja Arbeitszeit drin. Also Stühle und Tische sind immer so gute Beispiele. Da steckt Arbeit drin. Für einen Stuhl braucht man, weiß ich nicht, industriell hergestellt, vielleicht 1,5 Stunden Arbeitszeit. Das heißt, ich arbeite 8 Stunden am Tag. Das heißt, ich kann mir so und so viele Stühle leisten. So grob die Idee. Also, hier ist eine vereinfachte Darstellung dieses Systems. Ja. Ja, sehr schön. Also, zentrales Gremium ist der Allgemeine Rätekongress. Der Allgemeine Rätekongress speist sich aus den produktiven Betrieben, also den Betrieben kann man sagen. Und es gibt dann hier noch öffentliche Betriebe, darauf will ich jetzt nicht eingehen. Aber der Allgemeine Rätekongress speist sich aus Leuten in Betrieben. Erste Hälfte 20. Jahrhundert haben Männer, aber auch Frauen, in Betrieben gearbeitet. Für die Gruppe Internationale Kommunisten hat Sorgearbeit gar keine Rolle gespielt. Weil ja keine Arbeit ist ja nicht im Betrieb. Das heißt, war ausgeschlossen. So. Dieses klassische Rätemodell, so sympathisch es jetzt vielleicht auch mal sein mag, basisdemokratisch, es gibt einen Rätekongress und so weiter, von unten nach oben, aus den Betrieben da hoch, dann wieder runter und so, hat aber ein paar Nachteile bzw. Unzulänglichkeiten. Wie ich gerade schon gesagt habe, Menschen arbeiten nicht nur in Betrieben, sondern auch außerhalb dieser Betriebe. Sorgearbeit. Vieles davon ist tatsächlich monetarisiert worden. Also es gibt deutlich mehr Kitas und Kindergärten, Altenheime und dergleichen, als es 1934 gab. Dennoch wird ein Großteil der Sorgearbeit zu Hause geleistet und in der Regel auch von Frauen. Das wäre der erste Punkt. Der zweite ist, auch außerhalb des Betriebes haben wir Bedürfnisse und die meisten Menschen, oder nicht die meisten Menschen, aber viele Menschen sind nicht in Betrieben drin. Leute, die in Rente sind oder Pension, Kinder, Jugendliche, Menschen, die nicht arbeiten können, sind nicht in Betrieben. Wie sollen die in diesem System, ich gehe nochmal kurz zurück, politische Entscheidungen treffen können. Es gibt hier nur die Konsumgenossenschaften, die sozusagen sagen, was die irgendwie wollen, aber die können keine Entscheidungen treffen. Das machen dann die Männer über die Betriebe im Prinzip. Das heißt, wir müssen dieses System erweitern. Das ist erstmal grundlegend. Wir haben uns gedacht, und das ist jetzt nur unser Entwurf, mit dem wir gerne diskutieren würden, weil das ist jetzt nicht fertig. Das ist sozusagen eine Einleitung zur Diskussion. Wir bräuchten Nachbarschaftsräte, weil es geht auch darum, wie wir leben, was um uns herum ist. Also wie ist die Infrastruktur um uns herum organisiert, räumliche Bedürfnisse. Da geht es um Fragen auch der Klimaanpassung und natürlich auch die Sorgearbeit. Es macht Sinn, Sorgearbeit innerhalb einer Wohneinheit aufzuteilen. Also wenn mehrere Familien in einem Haus wohnen, dann macht es doch Sinn, dass dann eine Person pro Tag für alle kocht, dass man gemeinsam die Kinder betreut. Das ist auch schön für die Kinder, sozusagen diese bürgerliche Kleinfamilie mal aufbricht und erweitert. Das Gleiche gilt aber auch für alte Menschen, für kranke Menschen. Diese Sorgearbeit sozusagen über diese Nachbarschaftsräte in die Gesellschaft mit einfließen zu lassen. Und Konsumptionsräte. Also die Frage ist, was wollen wir, was brauchen wir, muss natürlich auch politisch vertreten werden in diesem Modell. Ganz grob, wir halten schon an dieser Grundskizze von 1934 erstmal fest, indem wir sagen, wir wollen sozusagen diese betrieblichen Räte bzw. diese Rätestrukturen im Betrieb, in der Nachbarschaft und als Konsumentinnen. Die senden dann Delegierte auf eine höhere Ebene, kommunale Ebene, lokale, regionale und tatsächlich dann irgendwann mal auf globale Ebene, weil anders können wir uns dieses System ja nicht realistisch vorstellen. Und dadurch soll sozusagen eine Basisdemokratie hergestellt werden. Oder man könnte auch einfach sagen, eine demokratische Planwirtschaft oder ein guter Kommunismus. Drei zentrale Organe wären da eben. Also zum einen brauchen wir Produktionspläne, also wie soll was produziert werden. Das würden die betrieblichen Räte machen. Es bräuchte eine Buchhaltung, die erstmal dann diese Pläne koordiniert. So. Weil das kann ja nicht sozusagen unabhängig voneinander laufen, so Anarchie des Marktes, Stichwort. Und schließlich ein oberstes Planungsbüro, welches überhaupt die Rahmenplanung erstmal entwickelt. So. Wir haben viele Einzelpläne, die werden dann koordiniert von der Buchhaltung und dann brauchen wir insgesamt eine große, grobe Rahmenplanung vom obersten Planungsbüro. Den Vorteil, den wir haben gegenüber den 30er Jahren, da wurde noch mit Stift und Papier gerechnet. Wir haben Digitalisierung, Big Data, wir haben KIs. Daher ist eine Planwirtschaft heute deutlich besser möglich, als es vor circa 100 Jahren der Fall war. Wir haben hier mal ein mehr schlecht als rechtes vielleicht Modell entwickelt. Wir halten, wie ihr seht, an diesem allgemeinen Rätekongress fest. Er war ja das höchste Entscheidungsgremium, besteht aus den einzelnen Delegierten von den Produktionsräten, den Konsumptionsräten und den, ich habe die Nachbarschaftsräte vergessen, die da auch noch mit reinkommen. Es gibt hier eben ein oberstes Planungsbüro, das den groben Rahmen setzt. Also hier geht es dann sozusagen darum, um Ökologie. Wie sieht es aus mit den CO2-Ausstößen, dem Ressourcenverbrauch und dergleichen. Das meinte ich mit Rahmen abstecken. Was ist überhaupt im Bereich des Möglichen? Und hier haben wir die Buchhaltung. Die ganzen einzelnen Pläne müssen ja irgendwie koordiniert werden. Also es kann nicht sein, dass dann in Tansania sagt man, wir brauchen unbedingt mehr Stahl für Schienen, aber die französischen Stahlarbeiterinnen und Stahlarbeiter sagen, nee, wir arbeiten jetzt nicht 8 Stunden, wir gehen auf 3 runter. Das muss man vermitteln miteinander. Wollen wir uns noch eine Frage stellen, sind Mediationsräte, ob es die in dem Sinne braucht, das heißt, dieser Konflikt, den ich gerade erwähnt habe, bräuchte es dann sozusagen nochmal wirklich eine extra Institution, welche da vermittelnd eingreift. Weil irgendwie muss man sich ja dann also einig werden. Und die Frage, wie es auch gestaltet werden soll, sind Justizräte. Weil auch wenn wir jenseits des Kapitalismus leben, wird es weiterhin Rassismus und Sexismus geben, Antisemitismus und dergleichen. Und es müssen natürlich die Menschenrechte wirklich verwirklicht werden. So. Oder vielleicht sogar noch darüber hinaus. Die Frage der Justiz stellt sich, des Rechts. Recht geht auch immer mit Repressionen einher. Deswegen hier haben wir noch ein großes Fragezeichen. Ich hoffe, das ist so einigermaßen verständlich, was ich sage. Dann, wie gesagt, in dem alten Modell wurde nur mit Arbeitszeit geplant. Wir sind der Meinung, dass das so nicht mehr geht, weil wir müssen auch in Zeiten der Klimakatastrophe die natürlichen Ressourcen mit einplanen und nicht nur im Sinne von Arbeitszeit, also für ein Stück Kohle arbeitet man, weiß ich nicht, 20 Minuten, das heißt, Stück Kohle ist 20 Minuten wert, sondern im Sinne von CO2-Ausstoß, Naturzerstörung und dergleichen. Das heißt, wir würden an der Arbeitszeit erstmal als Planungsinstrument festhalten, aber auch für die Konsumtion. Das heißt, ich arbeite 6 Stunden am Tag, danach kann ich mir Zeug für 6 Stunden leisten. So. Wo wir aber dann eine Frage haben, ist unbeliebte Arbeiten. Im Kapitalismus ist es so, dass der Markt das regelt. Vielleicht der Staat subventionierend eingreift und man dann mehr verdient und sich das dann irgendwie mehr schlecht als recht die Waage hält. Oft auch nicht. Es gibt ja auch verschiedene Mangelberufe. Wie sollte man das irgendwie im Kommunismus machen? Soll es dann eine Belohnung geben? Oder man könnte sich auch vorstellen, irgendwie so ein Lossystem. Jeder muss mal Kanalarbeiterin werden oder auf kleine Kinder aufpassen. Wobei... will ich vielleicht den Kindern nicht zutrauen. Genau, also das wären jetzt mal so die, also es wird geplant mit Arbeitszeit und natürlichen Ressourcen. Dann haben wir natürlich auch noch die globale Dimension, die gerade in Zeiten der Klimakatastrophe nochmal das Utopisieren erschwert. Denn wir brauchen eben eine weltweit koordinierte Planung, heute mehr als vor 100 Jahren. Und das bringt dann dieses komplizierte Konstrukt einer global legitimierten, demokratisch legitimierten Institution auf den Tisch. Wie soll das gehen? Aber das muss es geben. Es müssen global ökologische Grenzen festgelegt werden und wir müssen global planen. Man kann hier als Leitbild dieses Donut-Modell nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ein Donut hat einen inneren Kreis und einen äußeren Kreis. Man könnte sagen, der äußere Kreis, der sagt, wie viel geht sozusagen Maximum an Ressourcenverbrauch, CO2-Ausstoß und so. Das ist das Maximum. Der innere Kreis sagt, weniger bedeutet Hunger, bedeutet Elend. Das heißt, wir haben sozusagen so eine Linie, also so ein Donut, in dem wir uns irgendwie bewegen können, der irgendwie vorgibt, wo unsere Spielräume sind. Für diesen globalen Rat. Der Vorteil ist, Konflikte, wo wir mit unseren individuellen oder gemeinschaftlichen Interessen mit jemand anderen aneinander kommen, die werden jetzt erst überhaupt möglich. Im Kapitalismus können wir diese Konflikte gar nicht führen, höchstens über Streiks oder also diese Form der Partizipation im bürgerlichen Staat, die sehr unzureichend sind. Hier können wir sie führen. Das ist natürlich sehr konfliktträchtig, aber es müssen keine Molotow-Cocktails geworfen werden, sondern man kann miteinander reden. Die politischen Aushandlungen werden überhaupt möglich. Zum Schluss jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakter. Im Kapitalismus oder in den letzten 500, 600 Jahren vielleicht, erscheint die Natur oft einfach als unbelebtes, passives Objekt. Ihr kennt vielleicht diese barocken Gärten, wo die Natur so krass eingehegt wird und alles symmetrisch miteinander ist. Das ist im Prinzip tote Materie, die durch den Menschen gestaltet wird. So. Im Kapitalismus verschärft es sich nochmal, dass die Natur einfach nur als ausbeutbarer Rohstoff angesehen wird. Natur muss beherrscht werden, sie ist eben Rohstoff oder Natur ist Müllsenke. Unserer Meinung nach findet da eine Entfremdung des Menschen mit der Natur statt. Das kann esoterisch klingen, ist aber hier nicht so gemeint. Denn Mensch und Natur bilden eine Einheit. So, wir müssen diese Perspektive einnehmen. Also zum einen sind wir Natur, so, das spürt ihr. Ne? Und wir haben Triebe, wir haben Instinkte, wir haben Schmerzen. Und gleichzeitig leben wir mit der Natur zusammen. Wir sind ständig in einem Stoffwechsel mit ihr. Wir atmen, wir essen, wir scheißen und so weiter. Das ist alles Natur. Und dieses Modell der Planwirtschaft, das wir hier wirklich nur ganz grob skizziert haben, könnte eine Möglichkeit sein für eine Versöhnung in dem Sinne, dass wir unseren Stoffwechsel mit der Natur vernünftig gestalten. Nicht vernünftig im Sinne von diesen Barockgärten, die alle so schön symmetrisch sind, sondern in dem Sinne, dass wir Natur anerkennen als das, was sie ist. Natur ist etwas Aktives, das auch gestaltet und wir sind auch Natur. Das beinhaltet auch, dass wir nicht auch alles nutzen müssen, wie im Kapitalismus aufgrund von Konkurrenz und Wachstumszwang, sondern wir können auch einfach Sachen mal sein lassen und Teile der Natur der Nutzlosigkeit überlassen. Und auch vielleicht mal uns selbst einfach auch mal nichts tun. Unsere Schlussfolgerungen. Kommunismus bedeutet keinen materiellen Überfluss mehr. Ist bitter, ist aber so. Bewusste Mangelverwaltung ist hier das Stichwort. Gleichzeitig glauben wir, dass nur eben, wenn wir planen, demokratisch planen, wir es schaffen, die politische Akzeptanz zu haben, um überhaupt diese Natur zu schützen, um uns zu schützen und nicht, wie es teilweise auch gesagt wird, so eine Art Kriegskommunismus, von oben herab muss diktiert werden, das sind die planetaren Grenzen, zack, zack, zack. Weil wir glauben, das wird einfach auf Widerstand stößen und widerspricht natürlich auch uns als Menschen. Wir sind keine autoritären Charaktere, wir wollen selbst gestalten und mitentscheiden. Nur in einer Planwirtschaft können wir auch wirtschaftlich ökologisch sinnvoll halten. Und was natürlich eine Herausforderung bleibt, ist halt das individuelle, lokale bis hin zum globalen, diese Interessen miteinander zu vermitteln. Das findet jetzt nicht statt, wäre aber in einer demokratischen Planwirtschaft möglich. So, jetzt haben wir, glaube ich, eine Stunde geredet. Wir werden jetzt am Ende. Und es war die Auftaktveranstaltung. Wir haben euch jetzt unseren Diskussionsstand mal dargestellt, wie das so aussieht. Und wir haben uns Unterstützung geholt für dieses Thema, was ihr hier sehen könnt. In circa einem Monat wird Samia Mohammed sprechen zu Natur, Kultur, Sorgearbeit. Und ich will es jetzt nicht alles vorstellen. Ihr findet da vorne nochmal Flyer. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt eine kurze Zigarettenpause machen. Man kann dann nochmal so kurz ins Gespräch kommen, Verständnisfragen klären. Und dann würden wir dann in 10 Minuten, das heißt um 21.35 Uhr, hier wieder zur Diskussion kommen. Gut, vielen Dank.
Dankeschön.